Wenn ihr das Thema hört, die Waffenrüstung Gottes, dann ist bei vielen, ja, da geht es um etwas zu machen, um vorwärts zu gehen, um zu kämpfen, um zu schwitzen, um weiß ich was alles. Die Waffenrüstung Gottes zeigt uns aber etwas ganz, ganz anderes und ich möchte das ganz an den Anfang stellen. Bei der Waffenrüstung Gottes geht es nicht darum, dass wir kämpfen im Sinn von Kraftauswirkung. Es geht vielmehr darum, um eine innere Haltung. Und das werden wir heute ganz besonders anschauen. Wir sind schon eine ganze Weile beim Epheserbrief und Paulus gibt seinen Freunden in Ephesus immer wieder Anweisungen. Er sagt, mach das oder lass das, handelt so oder handelt so nicht, weil das eben Konsequenzen hat. Und in den vergangenen Gottesdiensten haben wir das sehr genau angeschaut. Und nun kommt Paulus zu etwas, wie soll ich dann sagen, einem Vermächtnis. So ein Stück weit zum Abschluss, wo er seinen Freunden in Ephesus ein wichtiges Werkzeug gibt. Und ich möchte heute über dieses Werkzeug mit euch sprechen. Damals hatten die Handwerker einfache Handwerkswerkzeuge. Der Schreiner hatte vielleicht nur einen Bohrer und einen Hobel und einen Hammer. Wenn ihr heute in eine Schreinerei geht, dann stehen da hunderte von Maschinen rum. Der bestausgebildete oder bestausgerüstete Beruf, den es damals gab, der Soldat. Der hatte eine ganze Waffenrüstung und da haben ganz verschiedene Werkzeuge dazu gehört und die waren gewappnet, die waren bestens ausgerüstet. Ein Schwert, ein Helm, ein Schild, ein Brustpanzer, ein Gurt, Stiefel, um laufen zu können. Die waren bestens ausgerüstet, weil sie hatten einen Auftrag. Sie mussten ein Ziel erreichen. Sie waren bestens trainiert und sie wussten, wie mit ihren Werkzeugen in dem Fall umzugehen. Übrigens, ein großer Teil der Werkzeuge sind ja defensive Werkzeuge. Das Schild, der Helm, der Brustpanzer, der Gürtel waren defensive Werkzeuge. Das Schwert, das war nicht defensiv. Die Stiefel? Ist so schwierig zu sagen, was die Stiefel sind. Hä? Aber für mich ist das ein ganz tolles Bild, das Paulus hier braucht, die Waffenrüstung, um uns Christen, um dir heute zu zeigen, um was es wirklich geht. Und es ist toll, dass Gott uns diese Gaben auch geschenkt hat. Paulus beginnt in Epheser 6, ab Vers 10, mit den Worten, und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Das heißt nicht, ihr müsst stark sein, sondern lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Das heißt, wir dürfen diese Kraft in Anspruch nehmen. Lasst euch stark machen. Und jetzt kommt daneben die Waffenrüstung, die dann aufzeigt, wie wir stark sein können, wie wir stark werden. Paulus sagt nicht, ihr müsst dieses oder jenes tun, um stark zu werden. Ihr müsst in den Gym gehen und joggen und was die Leute heute alles machen, oder? Er sagt auch nicht, ihr müsst dieses oder jenes Pulver nehmen und trinken, dann werdet ihr stark werden. Wie aber komme ich zur Kraft des Herrn? Das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Ihr kennt diese beiden Figuren, Asterix und Obelix. Und was hatten die? Ja, der Asterix, der hatte sein kleines Fläschchen umhängen und wenn er vom Zaubertrank getrunken hat, dann ist er ganz stark geworden. Und der Obelix, der ist ja als kleines Kind in den Zaubertrank hineingefallen und darum sieht er eben aus, wie er aussieht. Also, Ja, Asterix und Obelix. Als Kind war ich ganz großer Fan von diesen beiden und habe fast alle Bücher gelesen. Und das war spannend und interessant. Wie gerne wäre ich wie Asterix, das ist der kleine Hübsche, gewesen. Und Obelix hat mir zwar imponiert, aber nö, nicht wirklich. Genau. Und vor allem war es toll, wenn man gesehen hat auf den Bildern, wie sie die Römer verhauen haben, oder? So, puh, puh, tack. Und dann sind sie in die Luft geflogen, die Römer, und sind dann irgendwo runtergekommen und ihre Rüstung war im Eimer. Aber lasst uns heute Morgen die Gallier für einen Moment im Büchergestell verschwinden und wir wollen uns auf den Text in Epheser 6 konzentrieren. Paulus erklärt ihnen, wie sie den Kampf im Alltag bestehen, also täglich. Und darum sagt er ihnen, zieht die volle Rüstung Gottes an. Die volle Rüstung Gottes anziehen, damit ihr die heimtückischen Anschläge des Teufels, den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Ja, wie ist das, wenn ihr in euren Alltag hineinschaut? Mal ganz ehrlich. Also ich meine, wir sind ja alle fromm, oder? Also wir gehen nicht ins Sexkino, wir machen nicht dieses oder jenes, wir erzählen keine Dummheiten über unsere Nachbarn und so weiter. Aber trotzdem gibt es jeden Tag Angriffe vom Teufel. Ja, bist du gut genug? Und die Nachbarin und der Nachbar und dieser und jener, die dich an den Rand der Verzweiflung bringen. Und da hilft nur eins, die Waffenrüstung Gottes voll anzuziehen. Voll alle diese Elemente mitzunehmen und mitzutragen. Und wir werden noch darauf kommen, was das alles bedeutet, die einzelnen Elemente der Waffenrüstung. Aber die listigen Angriffe des Teufels, die sind immer um uns herum. Und Paulus hat das in den vorgehenden Kapiteln auch ganz kurz erklärt. In Epheser 5 zum Beispiel zählt er auf von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art, von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt sind, in einer Form von Götzendienst einen Platz im ewigen Reich von Christus und Gott haben wird. Lasst euch von niemandem einreden, dass das alles harmlos sei. Ich möchte ganz ein besonderes Gewicht auf diesen letzten Satz legen. Die Christen heute über die ganze Welt, aber ich denke besonders in der westlichen Welt, wir haben oft den Eindruck, dass es harmlos sei, gewisse Dinge eben zu tun. Ist es eben nicht. Das Internet, Radio, Fernsehen, die Presse öffnet für so viele schlechte Informationen die Türen. Das ist nicht harmlos. Und ich möchte da nicht den Teufel an die Wand malen. Der kommt da rein. Und es ist unsere Aufgabe, Acht zu haben und uns zu konditionieren. Konditionieren ist übrigens ein anderes Wort für trainieren, komme ich später noch darauf zurück. Ein zweiter Text, auch aus dem Epheserbrief, also dem, wo wir dran sind, in Epheser 5, 15 bis 18 heißt, achtet also genau drauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Leben wir in einer bösen Zeit? Wer könnte das bestätigen? Ich denke, da müssen wir nicht weit schauen. Wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos und begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Das ist also das, worauf es ankommt, dass wir unser Leben konditionieren, trainieren, dass wir unterwegs sind mit ihm. Und Paulus erklärt das auch, indem er sagt, wir kämpfen ja, das ist jetzt wieder in Epheser 6, Entschuldigung, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Ich denke, das ist das, was wir heute spüren, die ganze Corona-Geschichte. Und alles, was darum herumläuft, wo wir nicht wissen, wo wir keine Kenntnisse haben, wo wir bestenfalls Vermutungen haben, das gehört dazu. Und darum ermahnt Paulus, greift nun zu den Waffen Gottes. Zu den Waffen Gottes greifen, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Der böse Tag ist noch nicht da, der kommt noch. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Wollen wir stehen für das, was Gott in unser Leben hineingeschenkt hat? Als gute Schweizer habt ihr ja sicher Notvorrat zu Hause, oder? Also früher, meine Mutter, die hatte den Keller voll. Das hätte vielleicht für 3 Wochen gereicht. Frage, wie viel Notvorrat hast du? Ich rede mal vom normalen Notvorrat zu Hause. Elsbeth, wie lange würde das bei uns reichen? Also wenn wir viel essen, sehr kurz, he? Ich denke, so nach 2, 3, 4 Tagen würde es schon in gewissen Bereichen knapp, oder? Habe ich den Eindruck. So nach 2, 3 Wochen ist sicher alles weg, auf jeden Fall. Aber wir haben noch Reserve da. Okay, wir haben noch Reserven an unserem Bauch. Das heißt, wir könnten dann lustig von 90 auf 60 Kilogramm runter. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Wer weiß, genau. Wie viele Tage reicht unser geistlicher Notvorrat? Haben wir etwas angelegt? Wissen wir um Bibelstellen, wenn wir keine Bibel mehr hätten? Haben wir in uns die geistliche Resistenz, die bestehen kann, auch dann, wenn große Not ist? Und haben wir Vorrat genug auch für deine Hausgenossen? Das kommt ja noch drauf an. Wenn Elsbeth nur für sich Notvorrat angelegt hat, dann hält er wahrscheinlich etwas länger, wie wenn Tobias und ich noch mitessen. Genau. Reicht das? Und ich habe dazu ein ganz kleines Bild mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Elsbeth darf nicht mitreden und der Silas. Das ist eine Kirchenburg. In der Mitte ist eine Kirche und ringsum ist ein Schutzwall gemacht. Und diese Kirchenburgen, die gab es früher im Balkan, bis nach Rumänien, bis in die Ukraine und dann natürlich auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, sehr viele von denen. Und die waren gebaut oder sind gebaut worden, um gegen die Osmanen damals bestehen zu können. Nicht um sie anzugreifen, die Osmanen haben ja Europa angegriffen damals und in diesen Kirchenburgen konnten sich die Leute eines Dorfes oder einer kleinen Stadt zurückziehen. Und diese Kirchenburgen, die haben etwas ganz Besonderes. Das könnt ihr da sehen, es hat da so Türme. Diese Türme, die waren zum Teil Wehrtürme. Aber die meisten Türme hatten Namen, zum Beispiel der Speckturm. Da war Fleisch drin. Der Mehlturm, nicht der Mehlwurm. Bei mir hat die automatische Rechtschreibung auf Mehlwurm umgestellt. Ich hoffe, dass da kein Mehlwurm drin ist. Der Wasserturm und viele andere. Und innerhalb dieser Wehrmauern hatte jede Sippe oder jede Familie so ein kleines Redwi. Das war meist nur ein Dach, nicht mal eine Wand, später dann zum Teil auch eine Wand, wo man sich dann abgegrenzt hat. Aber so hat das ausgesehen, wie auf diesem Bild. Das ist jetzt das sind diese Wohnungen quasi, die für jede Familie so ein ganz kleiner Wohnraum zur Verfügung gestellt hat. Das war damals sehr wichtig, um zu überleben, wenn der böse Tag gekommen ist. Interessant ist, an vielen Orten gab es diese Wehrkirchen oder Kirchenburgen. Und an vielen Orten finden wir sie nicht mehr. Warum? In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, im ganzen Balkan finden wir noch etliche. Vor allem aber an Orten, wo man Steine gebraucht hat und an Orten, wo das Land knapp wurde, hat man diese Wehrmauern abgebrochen. Müsst das mal geistlich etwas überlegen, oder? Wir brauchen mehr Land, wir brauchen Steine, wir entblößen uns ein Stück weit und geben unsere Wehr eigentlich verloren. Genau, das einfach ganz kurz, was das bedeuten könnte. Eine Kirchenburg ist keine aggressive Waffe in dem Sinn, sondern war eigentlich ein Schutz. Und wenn wir von den Siebenbürgen Sachsen und anderen hören, dann spüren wir, dass die Kirche immer im Zentrum stand. Das ist auch heute noch sehr oft so. Die Leute sind fromm, weil sie wissen, wie groß die Gefahr ist. Und nun kommt der nächste Schritt. Eine gute Waffenrüstung im Schrank zu haben, ist eine Sache. Eine gute Waffenrüstung benutzen zu können, täglich damit zu üben, ist etwas anderes. Und es ist für mich ein ganz großer Unterschied. Die Bibel im Schrank zu haben, ist toll. Die Bibel jeden Tag hervorzunehmen, ist etwas anderes. Beten zu können, jeden Tag zu beten, mit dem Vater im Himmel zu reden, ist etwas anderes. Und es ist so, die Soldaten früher, die haben sich sehr oft, nein, die haben sich eigentlich immer erstens in Gruppen bewegt. Ein Soldat allein hat keine Chance. Die waren immer mindestens zu zweit, meistens 100 oder 500 oder 1000 miteinander unterwegs. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben sich trainiert. Und Training ist ein Wort, das habe ich heute noch kurz nachgeschaut, habe ich gesagt, warum schreibt man Training ebenso, wie man es schreibt? T-R-A-I-N-I-N-G. Training. Train, train. Das kommt von Zug. Und train ist auch train, das Pferd. Und in Wikipedia habe ich gefunden, dass Training, das Wort eigentlich kommt daher, dass man die Pferde geschult hat. Dass man sie für den Einsatz vorbereitet hat. Damals natürlich als Pferde für die Landwirtschaft und als Pferde natürlich auch für den Krieg. Dass sie bereit waren für den Einsatz. Aber Training, das ist etwas, was die meisten Leute nicht mehr wollen. Vor allem die Leute, die ihnen den Gottesdienst geben. Die wollen es schön haben, die wollen tolle Musik haben, aber Training, das hat mit Schwitzen zu tun, das hat mit Arbeiten zu tun, das hat mit Rennen zu tun, mit Springen. Und wir alle wollen heute schlank sein, aber wir wollen essen, was wir wollen. Wir wollen stark sein, aber wir scheuen die Anstrengung. Und darum gibt es viele Menschen, die wollen wie Asterix und Obelix ein Zauberpülverchen. Und wisst ihr, was in den Facebook-Werbungen immer angepriesen wird? Zauberpülverchen, die dich stark machen, die dich schlank machen. Du musst nur 100 Franken einbezahlen, du kriegst ein Pülverchen und dann bist du in 14 Tagen 30 Kilo los. Das gilt nicht für Ruth. Genau. Und wisst ihr was? Die funktionieren nicht. Diese Zauberpilferten. Auch wenn die Firmen das versprechen, die wollen dir nur eines von dir, das Geld aus deiner Tasche zu ziehen und verkaufen dir etwas, was du für ganz wenig Geld eigentlich haben könntest. Wenn du dich gesund ernährst, wenn du dich regelmäßig bewegst, wenn du etwas trainierst, dann wirst du die besseren Resultate erzielen, wie mit diesen Zauberpülferchen. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Manche Christen denken einmal pro Jahr in eine tolle Konferenz, das macht mich stark. Das gibt mir die geistliche Kraft für ein ganzes Jahr. Das glaube ich nicht. Einmal pro Woche den Gottesdienst zu besuchen, ist zwar besser als gar nichts, aber um ehrlich zu sein, es ist eigentlich viel zu wenig. Jeden Tag mit Gott Gemeinschaft haben, in der Bibel zu lesen, zu beten und das umzusetzen, was Gott dir aufträgt, eben das Training, dich auszurichten auf das, was Gott für dich vorbereitet hat, die Taten zu tun, das ist das, was Paulus von den Ephesern erwartet. Und Paulus kommt jetzt zur Aufzählung im Text dieser Waffen. Und noch einmal, es ist mir sehr wichtig, es sind Eigenschaften, es sind nicht die Waffen, die entscheidend sind. Und in Vers 14 schreibt Paulus, steht also bereit an den Hüften umgürtet. Es geht nicht um diesen Hüftgurt, sondern mit Wahrheit. Das heißt nichts anderes, als dass die Wahrheit eines der wichtigsten Werkzeuge in unserer Hand ist. Dort, wo wir keine Wahrheit mehr haben, sind wir verloren. Öffnen wir dem Teufel die Türe. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dort, wo unser Herz nicht mehr für die Gerechtigkeit, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachbarn und die ganze Welt schlägt, sind wir verloren. An den Füßen mit Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Es geht nicht um die Schuhe. Es geht darum, dass wir bereit sind, die Botschaft, die gute Botschaft vom Frieden weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens. Da geht es um den Glauben. Der Glaube, der fähig ist, die Brandpfeile des Bösen auszulöschen. Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Brandpfeile des Bösen, was könnte das sein? Das sind eben diese Gedanken, die immer wieder auf uns einstürmen. Wenn wir die Zeitung lesen, wenn wir Radio hören, im Internet surfen, dann kommen diese Brandpfeile und da hilft nur ein Schild, ein großes Schild des Glaubens, das uns schützt und mit dem wir diese Pfeile auslöschen können. Und dann kommt Paulus eigentlich schon fast zum Schluss, jetzt kommen keine Werkzeuge mehr, sondern er gibt nur noch eine Anweisung und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten. Ist noch spannend, oder? Also jederzeit mit jeder Art von Gebeten. Ja, was gibt es für Arten von Gebeten? Das Bittgebet, das Dankgebet, das Beten in Zungen, das Beten um Heilung. Und so weiter, da könnt ihr eure eigene Liste machen. Also, und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Gerade dieser letzte Satz, der ist mir auch sehr wichtig geworden. Wir werden nachher noch ein Anliegen auch hören, wo wir herausgefordert sind. Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft zu verkündigen, Glaube, unser Herz selber zu schützen, das Heil, unsere Gedanken zu bewahren, das Wort Gottes um unsere Seele zu schützen. Darin sind wir eigentlich aufgefordert, das zu leben. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Die Waffenrüstung ist nicht ein Zauberpülverchen. Etwas, das du zu Hause im Schrank haben kannst, sondern etwas, das dich Tag für Tag begleiten soll. Und es ist wichtig, dass es immer bereit ist, das Werkzeug. Die Waffenrüstung ist also etwas für unseren Alltag. Und wenn wir mal vergleichen, die Wahrheit und die Unwahrheit, die stehen einander gegenüber. Wo dulden wir Unwahrheit? Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Wo lasse ich Ungerechtigkeit zu? Vielleicht, weil sie mir selber auch nützt. Wo habe ich die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen? Wo ist der Glaube in unseren Herzen? Das heißt, die Emotionen und die Gefühle. Wo lasse ich meine Emotionen und Gefühle durch Nachrichten oder einen Liebesfilm bestimmen? Und wo sind meine Emotionen, wenn ich an die Menschen denke, die auf dieser Welt leben und verloren gehen für immer? Für meine Nachbarn und für Leute, die meine Brüder sind und vielleicht ganz weit weg wohnen und mein Herz kalt bleibt. Der Helm des Heils, der unsere Gedanken schützt. Wie schütze ich meine Gedanken? Die meisten Geräte haben einen Ausschalter. Das könnte ein guter Schutz sein, diesen zu benutzen. Wobei ich muss auch sagen, es fällt mir schwer, weil ich mich ja auch informieren möchte. Ich möchte wissen, was auf der Welt läuft. Zum Teil muss ich wissen, was mit Corona läuft, was die Regeln sind, auch wenn sie mir nicht gefallen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir nicht allen Mist in unsere Herzen reinlassen. Und dann das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das unsere Seele schützt. Wie viel Zeit verwenden wir, um das Wort Gottes zu studieren? Um die Gemeinschaft des Wortes auch mit anderen Gläubigen zu haben, zum Beispiel in Kleingruppen. Wie viel Zeit nehme ich mir, um ungläubigen Menschen diese frohe Botschaft des Friedens weiterzugeben? Das Brot des Lebens. Lass uns beten. Vater im Himmel, zuerst möchte ich für mich selber, für uns, schenke uns Erkenntnis. Schenke uns die Erkenntnis, die wir brauchen, damit wir diese geistliche Waffenrüstung wirklich immer wieder einsetzen. Damit leben, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Gib uns Weisheit, dass wir nicht nur uns, sondern auch unsere Familien und unsere Nachbarn mit einbeziehen. Dass wir sie in diesen Schutz hineinnehmen. Dass wir sie einladen, wie so in eine Art Kirchenburg zu kommen, wo sie Zuflucht finden, wo Heil und Rettung ist. Und ich bitte dich auch, dass wir im Gebet und in der Fürbitte einstehen für die Menschen auf der ganzen Welt, die die frohe Botschaft noch nicht gehört haben und sich in ihrem Herzen danach sehnen, und für alle Brüder und Schwestern, die in der Verfolgung sind, gerade jetzt. Lass uns eins werden mit ihnen und sie mit einbeziehen, auch in diesen Schutz.